Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da nehmen wir Sie in diesen Tagen mit auf eine Reise zurück in das Jahr 1969. Heute haben wir die Zeitmaschine auf den 16. Juli eingestellt, 9.32 Uhr Ortszeit, Kennedy Space Center in Florida.
Und da schlagen aus der Rakete die ungeheuren orangenfarbenen Flammen heraus. Und in einem ungeheuren Flammenschwall und einem Rauchschwall steigt die Rakete ganz langsam in die Höhe. Und hier erhebt sich ein ohrenbetäubender Jubel.
Vor 50 Jahren machte sich die Apollo 11 Crew mit einer Saturn V Rakete auf den Weg zu unserem Erdtrabanten. Und wir starten mit Tag 1 unserer akustischen Chronik von Amerikas bemannter Mondfahrt. Die weiteren Themen: Rosen aus Ecuador, Pestizide fördern Depressionen bei Jugendlichen und Krebs durch Klimastress. Schlauchpilz verursacht bei Hainbuchen Rindenkrebs. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Uli Blumenthal.
Mission Mond.
We choose to go to the moon.
Die Apollo 11 Chronik.
The Eagle has landed.
Tag 1. 16. Juli 1969. 4.15 Uhr Ortszeit Cape Canaveral, Florida. 9.15 Uhr mitteleuropäische Zeit. Die Astronauten werden geweckt.
Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung wurden alle drei für flugtauglich erklärt. Sie haben das traditionelle Astronautenfrühstück vor einem Start zu sich genommen. Orangensaft, Steaks, Rührei, Toast und Kaffee.
6.27 Uhr. Die Besatzung fährt im Bus zur Startrampe.
Atop the launch pad at Complex 39.
27 Minuten später hat sie der Aufzug zur Spitze der Startrampe gebracht.
The commander, astronaut Neil Armstrong, was the first to board the spacecraft.
Neil Armstrong geht als erster an Bord des Raumschiffs. 5 Minuten später folgte ihm Mike Collins.
And finally Buzz Aldrin,
und schließlich Buzz Aldrin.
The man who's sitting in the middle seat during liftoff,
der Mann, der beim Start in der Mitte sitzt,
was the third astronaut to come aboard.
Kam als dritter Astronaut an Bord.
Der Kommandant Neil Armstrong ist 38 Jahre alt, übrigens kein Berufsoffizier, wie viele seiner Kollegen. Es ist bemerkenswert, dass die USA einen Zivilisten dazu ausersehen haben, als erster Mensch den Mond zu betreten. Armstrong stammt aus Ohio, ist verheiratet, hat 2 Kinder. Zweiter Mann auf dem Mond soll Dr. Edwin Aldrin sein, Oberst der US-Luftwaffe. Er ist 39 Jahre alt, stammt aus New Jersey, ist verheiratet und hat 3 Kinder. Pilot des Raumschiffes Apollo 11, das den Mond umkreisen soll. Während das Mondboot landet, ist Michael Collins, Oberstleutnant der US-Luftwaffe, 38 Jahre alt, geboren in Rom. Verheiratet, 3 Kinder.
This is Kennedy Launch Control. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds.
Die automatische Startsequenz beginnt.
20 seconds and counting.
20 Sekunden noch bis zum Start.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
9.32 Uhr. Apollo 11 startet zum Mond.
Und da schlagen aus der Rakete die ungeheuren orangenfarbenen Flammen heraus, die einen blenden, selbst hier blenden auf der Pressetribüne, in über 6 Kilometer Entfernung und in einem ungeheuren Flammenschwall und einem Rauchschwall steigt die Rakete mit einem unbeschreiblichen Donner ganz langsam in die Höhe.
Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
Ein wirklich fabelhafter Anblick, kein Fernsehschirm kann das wirklich überbringen, wie sie ganz gerade in den Himmel steigt, langsam jetzt auf den Winkel von 72 Grad geht und ihr erhebt sich ein ohrenbetäubender Jubel. Sie hören sie nicht, wie die
Tower clear.
Der ganze Boden bebt unter uns. Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Aldrin auf dem Weg zum Mond.
Houston, you're good at 1 minute.
Apollo 11, hier Houston. Alles gut nach einer Minute.
Entfernung 65 Kilometer, 56 Kilometer hoch. Bereit für das Abschalten der ersten Raketenstufe.
9.34 Uhr, 2,5 Minuten nach dem Start.
Erste Stufe abgetrennt. Zweite Stufe gezündet.
Apollo 11, alle Triebwerke liefern Schub.
9.39 Uhr, 7 Minuten nach dem Start.
Downrange 530 miles, altitude 95 miles, velocity 17,358 feet per second.
Geschwindigkeit 19.000 Kilometer pro Stunde.
Apollo
11 ist genau auf Kurs.
11, this is Houston, you are go for staging, over.
Apollo 11, ihr habt grünes Licht für die Abtrennung der zweiten Stufe.
Verstanden. Go für Stufentrennung.
Staging and ignition.
Trennung und Zündung der dritten Stufe.
Ignition confirmed. Thrust is go, 11.
Velocity 23,128 feet per second.
9.43 Uhr, 11 Minuten nach dem Start. Apollo 11 erreicht die Erdumlaufbahn und das Triebwerk wird abgeschaltet.
Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit.
Apollo 11, wir bestätigen, ihr seid im Orbit.
12.16 Uhr, 2 Stunden 44 Minuten nach dem Start. Die Crew zündet erneut das Triebwerk und nimmt Kurs auf den Mond.
Apollo 11, this is Houston.
Apollo 11, hier Houston. Grünes Licht für Translunar Insertion.
You are go for TLI, over.
Apollo 11, thank you. Ignition.
We confirm ignition.
Wir bestätigen die Zündung.
And the thrust is go.
Alles sieht gut aus.
Everything's still looking good.
Roger.
Velocity 32,000 feet per second. Altitude 130 miles.
Bright star out here must be Venus.
Ich sehe einen hellen Stern da draußen. Das muss die Venus sein.
Memorize John Mayer's views out the window.
Cut off.
Triebwerk aus.
Hey Houston, hier Apollo 11.
Hey Houston, Apollo 11 and Saturn gave us a magnificent ride.
Diese Saturn-Rakete ist fabelhaft geflogen.
Roger, 11, we'll pass that on and it certainly looks like you're well on your way now.
Verstanden, Apollo 11. Wir leiten es weiter.
That was Neil Armstrong praising the launch vehicle.
Das war Neil Armstrong, der die Rakete gepriesen hat.
Apollo 11, this is Houston. Your go for separation.
12.46 Uhr. Die Crew koppelt das Apollo-Raumschiff von der dritten Raketenstufe ab.
Testing. Set complete.
Trennung erfolgt.
Okay,
12.54 Uhr. Die Crew dreht das Raumschiff mit den Steuerungsdüsen, um an die Mondlandefähre anzudocken.
This is Houston, now we copy.
Die war beim Start gut geschützt im oberen Teil der dritten Raketenstufe verstaut.
Apollo 11, this is Houston. Can you give us a status report, please?
Apollo 11, könnt ihr uns bitte einen Statusbericht geben?
We understand that you are docked.
Wir haben an der Landefähre angedockt.
13.49 Uhr.
That's Apollo Control at 4 hours, 4 minutes.
Die wichtigsten Aufgaben nach dem Start sind erledigt.
It's distance from Earth, 11,753 nautical miles.
Die Crew kann zum ersten Mal durchatmen und Neil Armstrong wirft einen Blick aus dem Fenster.
Yeah, we didn't have much time, Houston, to talk to you about our views out the window when we were preparing for landing.
Wir konnten euch noch gar nicht sagen, was wir hier aus dem Fenster sehen. Das Wetter ist fast überall gut. Nur im Norden von Kanada gibt es einen Wolkenwirbel. Über Grönland ist es klar. Wir konnten die Eiskappe sehen.
Ihr habt bestimmt eine tolle Aussicht von da oben. Ihr seid jetzt rund 35.000 Kilometer entfernt.
Wenn wir etwas spät antworten, liegt das daran, dass wir gerade Sandwiches essen.
Roger, I wish I could do the same here.
Das würde ich hier unten auch gerne machen.
Don't leave the console.
Verlass bloß nicht die Konsole.
Don't worry, I won't.
22.26 Uhr. Die drei ruhen sich aus.
We expect they will attempt to get some sleep.
Apollo ist jetzt 114.000 Kilometer von der Erde entfernt und bewegt sich mit 8.000 Kilometern pro Stunde. 12 Stunden und 54 Minuten nach dem Start. Hier spricht das Apollo-Kontrollzentrum in Houston.
Apollo 11.
Puh, Puh, da braucht man eine gewisse Nachwirkzeit, wie unsere Technikerin gerade sagte. Mission Mond, das war Tag 1 der Forschung aktuell Apollo 11 Chronik von Dirk Lorenzen, produziert von Maximilian Schönherr. Und morgen wird es dann etwas ruhiger und die Crew hat Zeit, auch mal den Kassettenrekorder einzuschalten. Wir kommen zum nächsten Thema. Pflanzenschutzmittel können auch bei Menschen toxisch wirken. Schon länger gibt es den Verdacht, dass selbst geringe Mengen bestimmter Pestizide den Hirnstoffwechsel von Kindern und Jugendlichen verändern und möglicherweise Depressionen fördern können. US-Forscher haben dies nun in einer Studie untersucht. Details von Lucian Haas.
Ecuador ist der drittgrößte Exporteur von Rosen weltweit. Beim Anbau der Blumen werden große Mengen an Pestiziden eingesetzt, darunter Organophosphate und Carbamate. Schon länger gibt es anekdotische Berichte, wonach Jugendliche in den Anbauregionen häufiger an Depressionen leiden. Und es gibt den Verdacht, die Belastung mit Pestiziden könnte dabei eine Rolle spielen. Der Epidemiologe José Ricardo Suárez von der University of California in San Diego erforscht seit Jahren solche Zusammenhänge.
Unsere Sorge ist, dass Kinder, die in der Nähe der Blumenfelder leben, einer Vielzahl von Chemikalien ausgesetzt sind, darunter auch Pestizide, die bekanntermaßen als neurotoxisch gelten und das cholinerge System beeinflussen.
Das cholinerge System, das ist ein Stoffwechselmechanismus im zentralen Nervensystem. Dort dient ein Stoff namens Acetylcholin als Botenstoff, der schnell auf- und wieder abgebaut werden muss. Dabei spielt ein Enzym namens Acetylcholinesterase, kurz ACHE, eine zentrale Rolle. Es gibt aber bestimmte Pestizide, wie die schon genannten Organophosphate und Carbamate, die die Wirkung dieses Enzyms hemmen können. Eine Forschergruppe um José Ricardo Suárez hat nun erstmals in einer groß angelegten Studie bei mehr als 500 Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren in Ecuador Blutproben gezogen und darin die Aktivität von ACHE bestimmt.
Die Aktivität von Acetylcholinesterase kann man als physiologischen Marker nutzen. Daran lässt sich erkennen, ob ein einzelner Mensch in Kontakt mit Pestiziden gekommen ist, weil das die Aktivität des Enzyms reduziert. Und das haben wir gemessen.
Neben der Analyse von Blutproben führten die Wissenschaftler bei den Jugendlichen auch psychologische Scoring-Tests durch, aus denen sich Hinweise auf Depressionen ableiten lassen. Und dann suchten sie nach Korrelationen. Geht eine reduzierte ACHE-Aktivität als Hinweis auf eine Pestizidbelastung mit verstärkten Anzeichen für Depressionen einher?
Das überraschendste Ergebnis ist die Robustheit, mit der wir den Zusammenhang mit Depressionen beobachtet haben. Das hatten wir zwar zuvor schon vermutet, aber jetzt konnten wir das in eindrucksvoller Weise belegen. Jene Jugendliche in der Studie, deren Biomarker im Blut eine höhere Pestizidbelastung anzeigten, hatten auch beim Depressionsscore höhere Werte als Jugendliche mit geringerer Pestizidbelastung.
Dieser Zusammenhang zeigte sich bei Mädchen deutlicher als bei Jungen und bei Mädchen unter 14 Jahren insgesamt am stärksten. Eine eindeutige Erklärung für die Geschlechterunterschiede haben die Forscher noch nicht. Genauso wenig können sie bisher differenzieren, welche spezifischen Pestizide depressive Stimmungen am stärksten fördern. Der Verdacht, mit den Organophosphaten und Carbamaten, die bekanntermaßen als ACHE-Hemmer wirken, liegt zwar nahe, aber José Ricardo Suárez merkt auch an,
es gibt noch viele andere Pflanzenschutzmittel, über die wir bisher nur sehr wenige epidemiologische Studien an Menschen haben, um deren Toxizität abschätzen zu können. Wir sprechen hier von Pestiziden wie den Neonicotinoiden, die mittlerweile die weltweit am häufigsten eingesetzten Insektizide sind, aber auch andere Herbizide oder Fungizide.
All diese Pflanzenschutzmittel landen auf den Rosenfeldern von Ecuador und könnten die Kinder, die in der Nähe leben, ebenso belasten. José Ricardo Suárez plant deshalb schon weitere Studien. Darin will er die Abbauprodukte verschiedenster Agrarchemikalien im Urin der jungen Studienteilnehmer aufspüren. Die Messwerte will er dann unter anderem wieder ins Verhältnis zu den Depressionsscores setzen.
So wollen wir versuchen herauszufinden, welche spezifischen Chemikalien am stärksten mit Depressionen in Zusammenhang stehen.
Rosen aus Ecuador. Pestizide fördern Depressionen bei Jugendlichen. Das war ein Beitrag von Lucian Haas. In der Stadt ist es im Sommer wärmer als auf dem Land. Hitzeinsel-Effekt heißt das Phänomen, unter dem nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch Bäume leiden. Hitze und Trockenheit setzen ihnen so zu, dass sie sich gegen bestimmte Schädlinge nicht mehr wehren können, wie die Hainbuche, der ein Schlauchpilz das Leben schwer macht, Volker Mrasek berichtet.
Meckenheim, ein kleiner Ort in der Pfalz. Der übliche Autoverkehr am Nachmittag und auch das übliche Straßenbegleitgrün, wie es so schön heißt. Drei Laubbäume, vielleicht 7-8 Meter hoch. Es sind Hainbuchen.
Aber hier können wir noch mal, vielleicht können wir da mal was abmachen.
Bei einem der Bäume kleben kleine rot-orange Knubbel auf der Rinde. Es sind punktartig hervorquellende Blasen voller Pilzsporen. Für den Gartenbauwissenschaftler Frederik Polzin ein untrügliches Zeichen. Diese Hainbuche ist schwer krank.
Wenn wir das am Stamm sehen, ist der Baum normalerweise schon relativ stark befallen. Vorher findet sich der Pilz eigentlich nur unter der Rinde. Das heißt, ein latenter Befall ist eigentlich sehr schwer nur wahrzunehmen, solange der Baum keine Krankheitsanzeichen zeigt direkt.
Die Hainbuche am Straßenrand ist totgeweiht. Sie leidet an Rindenkrebs, ausgelöst durch einen Schlauchpilz. Polzin wird Proben des Parasiten später ins Labor bringen, zu Gabi Hörner, Assistentin im DLR in Neustadt an der Weinstraße, im Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinpfalz.
Und jetzt würde ich halt an dieser Stelle versuchen, ein paar von diesen Sporen mit meiner Pinzette zu kriegen und die dann auf den Objektträger zu übertragen. Und dann lege ich das Ganze unter das Mikroskop.
Am DLR in Neustadt läuft ein erstes Untersuchungsprojekt zum Rindenkrebs der Hainbuche. Die Baumerkrankung ist ganz neu in Deutschland. 2015 traten erste Fälle im Südwesten auf, unter anderem in Landau. Inzwischen wurde der Pilz an über 20 weiteren Orten nachgewiesen, überwiegend in Rheinland-Pfalz, aber auch in Rheinhessen. Man kennt Hainbuchen auch als Bäume in Mischwäldern und als Heckengehölze. Vom Rindenkrebs betroffen seien bisher aber nur Stadtbäume, so Frederik Polzin.
Sie stehen alleine, sie haben keine Beschattung und sie stehen an der Straße mit potenziellem Wassermangel, Bodenverdichtung und sehr starker Sonnenexposition. Diese Bäume sind dann entsprechend gestresst und dadurch sind die dann sehr anfällig für diese Pilze.
Bisher galten Hainbuchen als besonders robuste Stadtbäume. Doch wenn Hitze und Trockenheit extrem ausfallen, sind die Bäume nicht mehr vital genug, um sogenannte Schwächeparasiten abzuwehren. Und dazu zählt auch der Erreger des Rindenkrebses. In der Vergangenheit konnten die Hainbuchen ihn gut in Schach halten. Doch der zunehmende Hitze- und Trockenstress verschafft den Pilzen offenbar entscheidende Vorteile.
Rheinland-Pfalz ist eben prädestiniert für diese Erkrankung an Hainbuchen, weil Rheinland-Pfalz mit das wärmste Bundesland in ganz Deutschland ist. Baden-Württemberg ist ja auch noch eine sehr warme Ecke. Wir haben aber bisher jetzt von den Kollegen aus Baden-Württemberg noch keine großen Bestätigungen bekommen. Bundesweit könnte man ja sich auch dann mal betrachten. Wir vermuten, dass das ein großes Problem darstellen wird, sobald wir erstmal die genauen Informationen haben.
Für die betroffenen Hainbuchen gibt es keine Rettung. Sie sterben ab. Man kann dem Rindenkrebs höchstens vorbeugen, indem man für eine ausreichende Bewässerung der Bäume sorgt und für gute Bodenbedingungen. Neben der Hainbuche leiden auch Ahorn und Esskastanie immer stärker unter Schwächeparasiten. Städtische Gartenbauämter müssten sich überlegen, wie sie die Pflege der Bäume vielleicht verbessern könnten, sagt Frederik Polzin. Oder ob sie in Zukunft nicht sogar auf andere, hitzetolerantere Arten umsteigen. Das könnten zum Beispiel Purpurerle, Blumen oder Rotesche sein. Diese Arten erwiesen sich in einem laufenden bayerischen Forschungsprojekt über Stadtbäume bisher als besonders hitze- und dürrefest.
Volker Mrasek über Rindenkrebs durch Klimastress. Hitze und Trockenheit lassen jetzt auch Hainbuchen in Städten erkranken. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Michael Stang.
Die Marsoberfläche ist extrem lebensfeindlich. Für eine erfolgreiche Besiedlung des roten Planeten ist die Produktion von Lebensmitteln dort eine Grundbedingung. Im Fachblatt Nature Astronomy präsentieren drei US-Forscher eine Lösung in Form einer knapp 3 cm dicken Schicht aus dem künstlichen Material Aerogel. Dieser Stoff soll den Boden vor Strahlung schützen. Zudem steigt unter dem Material die Temperatur durch den Treibhauseffekt um rund 50 Grad. Dadurch würden Bedingungen entstehen, unter denen Pflanzen überleben könnten, so die Studienautoren.
Magersucht hat auch genetische Ursachen.
Ein internationales Forschungsteam hat bei einer genomweiten Studie das Erbgut von 17.000 Anorexie-Betroffenen und mehr als 55.000 gesunden Kontrollpersonen analysiert. Dabei konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 8 Genbereiche identifizieren, die an der Entstehung von Magersucht beteiligt sind, heißt es im Fachblatt Nature Genetics. Bemerkenswert sei dabei, dass die betroffenen DNA-Abschnitte auch eine Rolle für den Stoffwechsel spielen. Die Daten deuten darauf hin, dass die als Magersucht bezeichnete Essstörung nicht ausschließlich auf psychischen Faktoren beruht.
KI schlägt Menschen auch beim Lösen des Zauberwürfels.
Der Rubik-Würfel ist ein dreidimensionales Drehpuzzle. Geübte Spieler können die Farben den jeweiligen Seiten binnen weniger Sekunden zuordnen. Computerwissenschaftler der Universität von Kalifornien in Irvine haben im Rahmen des DeepCube-A-Projekts einen Algorithmus trainiert, der schnelle Lösungen mit wenigen Zugfolgen finden sollte. Wie die Forscher im Fachblatt Nature Machine Intelligence schreiben, können Menschen bei diesem Spiel jetzt nicht mehr gegen diese künstliche Intelligenz bestehen. Bei den Experimenten löste DeepCube A alle 100 Aufgaben in einem Minimum an Zeit und Zügen. Während die besten menschlichen Teilnehmer rund 50 Züge benötigten, reichten dem Algorithmus meist nur 20 Zugfolgen zur Lösung.
Muttermilch half in Notzeiten auch abgestillten Kindern.
Ein internationales Paläontologie-Team hat die Zähne der ausgestorbenen Vormenschenart Australopithecus africanus untersucht. Die Forschenden wollten herausfinden, ob und wie sich die Nahrungsaufnahme im Kindesalter vor mehr als 2 Millionen Jahren verändert hat, schreiben sie im Fachblatt Nature. Den chemischen Analysen zufolge stillten die Mütter der afrikanischen Homininenart ihre Kinder das gesamte erste Lebensjahr. Zu seiner Überraschung konnte das Team nachweisen, dass die Kinder aber auch später noch, in Notzeiten, etwa während Trockenphasen, wenn die Nahrungsmittel knapp waren, mit Muttermilch versorgt wurden.
Der Meeresspiegel in der Arktis steigt jedes Jahr.
In den vergangenen 22 Jahren ist der Meeresspiegel in der Arktis um durchschnittlich 2,2 mm pro Jahr gestiegen. Der Anstieg dort lag damit unter dem globalen Mittel von etwa 3 mm pro Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt ein dänisch-deutsches Forschungsteam im Fachblatt Remote Sensing. Die Wissenschaftler hatten mit Hilfe eines eigenen entwickelten Algorithmus 1,5 Milliarden Radarmessungen verschiedener Satelliten ausgewertet.
Die Zahl der AIDS-Todesfälle ist leicht gesunken.
Laut dem heute in Paris veröffentlichten Jahresbericht des UNO-Programms UNAIDS starben im vergangenen Jahr rund 770.000 Menschen an der Immunschwächekrankheit. Das ist ein Rückgang um ein Drittel im Vergleich zum Jahr 2010. Besorgniserregend sei die Situation weiterhin in Osteuropa und Zentralasien. 2018 erhöhte sich doch die Zahl der Menschen, die mit dem AIDS-Erreger infiziert sind, um 29%. Dort sind inzwischen 1,7 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert.
Sternzeit, 16. Juli. Hier Mondfinsternis, dort Sonnenfinsternis. Kurz vor dem 50. Jahrestag des Starts der Apollo-11-Mission sorgen Mond, Sonne und Erde für ein spektakuläres Himmelsschauspiel. Heute Abend ereignet sich eine partielle Mondfinsternis. Gegen 22.01 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit tritt der Vollmond in den Erdschatten ein. Zur Mitte der Finsternis um 23:30 erhalten rund 2/3 der Mondscheibe kein direktes Sonnenlicht mehr. Dennoch ist der obere Teil des Mondes nicht komplett schwarz. Weil die Erdatmosphäre etwas langwelliges Sonnenlicht in den Schatten lenkt, erscheint der verfinsterte Bereich des Mondes grau-rötlich. Gegen 1 Uhr früh hat der Mond dann wieder den Kernschatten verlassen und steht als makellose runde Scheibe tief am Südhimmel. Wären heute Menschen auf der Nordhalbkugel des Mondes, so sähen sie eine totale Sonnenfinsternis. Die Erde schiebt sich dort komplett vor die Sonne. Binnen nur einer Stunde fällt die Temperatur um mehr als 100 Grad. Im unteren Bereich der uns zugewandten Mondseite sähen die Astronautinnen und Astronauten zumindest eine partielle Sonnenfinsternis. Die Erde deckt also nur einen Teil der Sonnenscheibe ab. Bisher hat noch kein Mensch eine Sonnenfinsternis auf dem Mond erlebt. Die Missionen Apollo 14 und 15 haben jeweils 4 Tage vor einer Finsternis den Mond wieder verlassen. Sollten die USA tatsächlich in gut 5 Jahren zu unserem Trabanten zurückkehren, so wäre die totale Mondfinsternis vom 14. März 2025 vielleicht die erste, die Menschen vor Ort erleben.
Und das war Forschung aktuell mit Veronika Lowitz an der Technik und Tanja Heser in der Regie. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen guten Abend.